Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS2 mit Reflexe. Der jüngste Mord an der tschetschenischen Bürgerrechtlerin Natalia Estermirova scheint einmal mehr zu bestätigen, wie sehr Gewalt die Politik im heutigen Russland prägt. Diese Gewalt manifestiert sich auch in der Sprache. Der russische Kulturwissenschaftler Gazan Guseinov, Professor an der staatlichen Lomonossow-Universität in Moskau, hat in den letzten Jahren detaillierte Studien über die Veränderung der Sprache im postsowjetischen Russland veröffentlicht. Und er ist zugleich ein aufmerksamer und kritischer Beobachter der aktuellen russischen Politik- und Kulturszene. Seine These: In der russischen Sprache spiegelt sich nach wie vor eine menschenverachtende, gewalttätige sowjetische Ideologie. Das Gespräch mit Gazan Guseinov führt Barbara Basting. Es wurde vor dem Mord an Estermirova aufgezeichnet.
Gazan Guseinov, Sie sind in diesem Sommersemester Gastprofessor am Slawistischen Seminar der Universität Basel gewesen. Was ist Ihnen in der Zusammenarbeit mit diesen Studenten besonders aufgefallen?
Was mir sehr gut gefallen hat hier in Basel, ist die Bereitschaft von vielen Studenten aus anderen Bereichen auch zu den Slawisten zu kommen. Und in diesem Sinne ist auch das Thema des Seminars, der Kaukasus in der russischen Kultur und Politik nach dem Zerfall der Sowjetunion, dieses Thema auch allgemein politisches Interesse und historisches und kulturelles Interesse geweckt hat. Und es war sehr interessant, wie Studenten hier gut vorbereitet sind für die Arbeit mit einem völlig unbekannten Material. Wir arbeiten viel online und zwar in einer geschlossenen Gruppe.
Darf ich da gerade fragen, was heißt das Online-Arbeiten? Was haben Sie genau gemacht?
Wir haben ein Weblog gemacht, so ein Tagebuch des Seminars im Netz, so dass wir immer Zugang zu dieser Seite haben. Wir können unsere Texte lesen, kommentieren. Und diese Kommunikation funktioniert sehr gut. Ich habe nicht erwartet, dass alle Studierenden so schnell das alles wahrnehmen.
Sie arbeiten mit dem Internet. Sie haben selber sich auch sehr früh mit der Blogosphäre befasst. Gibt es da besondere Gründe dafür, dass Sie diesen Zugang gewählt haben, auch sich so früh fürs Internet interessiert haben?
Das ist einfach die neue Technik, die unsere Sprache sehr stark ändert. Jeden Tag kommt was Neues, internationalisiert. Gleichzeitig ist die Verbreitung des Internets in Russland, konkret in meinem Fall, so in meiner Heimat, kam zusammen mit der politischen Entfesselung und Eröffnung. Das war in den 90er Jahren. Und als die neue, sagen wir so, die Wende, die für meine Begriffe negative Wende mit dem Putin kam, diese letzten 10 Jahre, dann gab es mehrere Versuche, diese Offenheit ein bisschen zu bremsen, einzudämmen. Und Internet ist gerade eine Plattform, die das verhindert. Und deswegen ist es unheimlich interessant zu beobachten, wie die Sprachgemeinschaft, die Gesellschaft, die Zivilgesellschaft, wie sie sich entfächert doch im Internet, im Netz, wesentlich schneller und interessanter als im sogenannten realen Leben. Es gibt aber auch eine negative Seite wiederum, das ist diese Schwankung ist immer da. Durch die Arbeit im Internet wird man autistischer oder überhaupt autistisch. Und dieser Autismus der einzelnen Personen nimmt zu. Dagegen zu steuern, ist es auch unheimlich wichtig.
Gazan Guseinov, eine Frage, die sich im Zusammenhang mit dem Internet ja immer stellt, gerade in Staaten, wo die Zivilgesellschaft vielleicht etwas auf wackeligen Beinen steht, was man in Russland sicher sagen kann, dass es dort Foren gibt, die einen freien Austausch ermöglichen. Wie ist denn das im Moment? Finden da Diskussionen statt? Wie stark wird das zensuriert? Wie muss man sich das vorstellen?
Es gibt mehrere Versuche, natürlich Zensur einzuführen. Sie scheitern mehr oder weniger. Das Tragische dabei ist, dass die traditionelle Medienschiene verschwindet. Das heißt, Fernseher ist eine rein Propaganda- oder Unterhaltungsmaschine, eine schreckliche, wirklich zum Teil scheußliche Propagandamaschine. und die Zeitungsszene existiert nicht mehr in Russland. Das heißt, es gibt einige kleine Zeitungen, aber die Auflagen sind einfach lächerlich.
Und die Journalisten und Journalistinnen werden ja auch zum Teil verfolgt. Also das prominenteste Beispiel ist ja Politkovskaya
und Markelov und Baburova, die mutige Journalistin, die auch ermordet wurde. Es gibt auch andere Fälle dieser Art, sehr, sehr unangenehm und wirklich dramatische Entwicklung. In den Regionen Russlands ist es noch schlimmer als in Moskau. Was die Internetszene an sich als Szene des Widerstands gegen Versuche, Zensur einzuführen, markiert, hat auch eine andere Seite. Und diese andere Seite hat etwas mit der fehlenden Erfahrung der Freiheit zu tun. Das heißt, man hat in den 90er Jahren verschiedene Register ausprobiert und jetzt sagt man, das brauchen wir alles nicht, das ist nur Heuchelei. Und das ist, meines Erachtens ist es eben umgekehrt. Wenn du Freiheit des Wortes hast, dann musst du wirklich sehr aufmerksam sein. Du weißt, dass dein Wort eine Waffe ist und das ist eine ziemlich scharfe Waffe. Und man muss sehr vorsichtig sein, wenn man über jemanden spricht, um nicht zu beleidigen, um wirklich so präzis wie möglich deine Sicht der Dinge darzustellen. In dieser Hinsicht ist auch die freie russische Medienszene sehr brutal, sehr gewalttätig auf Ebene des Wortes.
Sagen Sie mal ein Beispiel dafür, Gazan Hüseyin?
Ja, zum Beispiel durch fast alle Medien gegangen, Art und Weise, wie der Präsident Russlands spricht. Ja, diese sozusagen Ganovensprache, die er benutzt, oder die Sprache der Geheimdienstler, die lustigerweise mit der Sprache des alten Lagers identisch ist. Das ist keine Rechtssprache, das ist die Sprache der Gewalt. Das ist die Sprache, die Menschen erniedrigt und die zwischen den Völkern Gräber aufreißt.
Das wird ja auch im Westen wahrgenommen, dass da entsprechende Formulierungen verwendet werden. Gleichzeitig können die wenigsten Leute jetzt in Europa so gut Russisch, dass sie jetzt alle diese Details mitbekommen würden. Ist es eine Sache, die vor allem nach innen auch wirkt?
Am Anfang reagiert nur die russische Bevölkerung oder die russischsprachigen Menschen hören das. Etwas später, mit einer gezielt durchdachten Verspätung, reagiert vielleicht auch die westliche Öffentlichkeit. Oder eben nicht, weil der Zeitpunkt vorbei ist. Zum Beispiel neulich hat der russische Ministerpräsident am Grab eines alten Generals, der gegen die Roten kämpfte, General Denikin, gesagt, dieser General, der hat für die richtige Sache gekämpft. Er hat gesagt, dass russisch-ukrainische Beziehungen, das ist unsere interne Sache. Und dann hat er Ukraine als Kleinrussland bezeichnet. Das heißt, ein sehr hoher Beamter sagt öffentlich, dass er die staatliche Unabhängigkeit eines Nachbarstaates überhaupt nicht anerkennt. Er bedient sich dafür Tagebücher von dem ehemaligen Gegner im Bürgerkrieg, und zwar einem Gegner, der eben verloren hat. Und er schürt damit aus unverständlichen Gründen einerseits Hass gegen Russland in der Ukraine selbst und andererseits unerfüllbare Wünsche der Falken in Russland. Aha, unser Ministerpräsident sagt die Wahrheit, dieses kleine Russland ist unsere interne Sache, das ist kein Ausland, das ist kein selbstständiger Staat und so weiter. Das heißt, in einem Satz kann man enorme Schaden einrichten und einfach Menschenleben riskieren.
Gazan Hüseyinov, es ist kein Zufall, dass wir in diesem Gespräch hier bei der Sprache landen, bei dem Umgang mit Sprache. Sie haben sich in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit mit dem Sprachwandel beschäftigt, mit der Veränderung des Vokabulars in der Sowjetunion, aber auch in der postsowjetischen Zeit. Was sind denn da Ihre wichtigsten Befunde gewesen, vielleicht auch zuhanden von Zuhörerinnen und Zuhörern geschildert, die des Russischen nicht so mächtig sind?
Das Wichtigste ist, während der Sowjetzeit, insbesondere zu Stalins Zeit, hat man Massenmedien als eine gewaltige Brainwash-Maschine benutzt. Und bis heute, das habe ich festgestellt in meiner Studie der letzten 20 Jahre, bis heute sitzen in den Köpfen der Menschen, auch in meinem Kopf als Muttersprachler, sitzen Redewendungen, Wörter, bestimmte Ketten der Begriffe, die eigentlich in der 30er, 40er Jahren so ganz fest zu einem Bestandteil der offiziellen Ideologie waren.
Das wäre wie, wenn man in Deutschland noch Vokabular aus der Nazizeit verwendet.
Aus der Nazizeit, ja. Aber stellen Sie sich vor, dass die Nazizeit nicht 12 Jahre dauert, sondern 70 Jahre. Sie haben im Grunde genommen 3 Generationen, die diese Erfahrung der ständigen Manipulationen, überall hören sie das. Und dadurch haben viele Menschen zum Teil aus menschlicher Sicht völlig verkehrte Begriffe interiorisiert. Ein Beispiel kann ich nehmen. Es gibt einen Begriff, man hört das sehr oft, kompromisslos. Und im russischen Wortgebrauch ist das Wort kompromisslos.
Was heißt das auf Russisch?
Beskompromissny. Er ist kompromisslos. Man schätzt diesen Begriff und man benutzt dieses Wort mit einer ausgesprochen positiven Einstellung. Das heißt, wenn jemand zu keinen Kompromissen bereit ist, ist dieser jemand ein richtiger Mensch. Das heißt, eine totale Apolitisierung des Begriffs, weil eben Politik aus Kompromissen besteht.
Also der Begriff transportiert Ideologie, aber die Begriff ist eigentlich wie versteckt. Ja.
Und es gibt hunderte andere Beispiele, zum Beispiel Dutzende von versteckten Stalins-Zitate. Diese Zitate leben nach wie vor. Man hat schon längst vergessen, wer das alles gesagt hat. Aber solche Sachen wie, wenn ein Wald gefällt wird, dann fliegen die Spähen. Das ist natürlich nur ein Sprichwort. Aber dieses Sprichwort hat Stalin in Bezug auf Menschen, Menschensleben benutzt. Und deswegen ist diese Benutzung an sich und in Bezug auf Menschenleben, sie macht es akzeptabel für die Bevölkerung, dass so und so viele Verluste da vorhanden sind. Man hat in den westlichen Medien unheimlich viel über den Begriff Kollateralschaden. Sie erinnern sich als ja, die ganze
aus wie, der wie, Zeit der,
ja,
Krieg
bei der
auf
Bombardierungen
den Balkan,
ja. Wie viel Tinte ja, gegossen wurde, um diese Begriffe und ihre unmenschliche Natur zu entblößen. Und in Russland verwendet man den gleichen Ausdruck aus den 30er Jahren noch mit dem gleichen Sinn, ohne dass man sich darüber im Klaren ist. Und da sind mehrere Beispiele. Das ist, wenn man die ganze Mosaik vor den Augen hat, dann versteht man, warum es so schwierig ist, gemeinsame Sprache zu finden.
Mir kommt ja in den Sinn Viktor Klemperer mit der Lingua Tertii Imperii, ja, der
Tagebuch eines Philologen.
Genau, ja, für die deutsche Sprache zur Zeit des Dritten Reiches getan hat. Gibt es da so eine Bewegung oder sind Sie ein Einzelkämpfer?
Ich bin wahrscheinlich überhaupt kein Kämpfer. Es gibt mehrere Leute, die das beobachten und die darüber schreiben, vielleicht nicht in Form eines Wörterbuchs. Es gibt mehrere Versuche, jetzt die früher verbotene Schichten der Sprache zu erarbeiten. Aber in erster Linie hat das mit der Schimpfsprache zu tun. Früher war es komplett verboten, darüber zu sprechen. Es war eine verbotene Ebene der Sprache. Und neulich hat man angefangen, mehrere Lexika zu publizieren. Und je heftiger und deftiger, desto besser. Aber damit hat man auch den Weg oder den Pfad verloren, zum Sinn dieser Sprache, zum sozialhistorischen Sinn dieser Schimpfsprache. Warum, welche Funktion hatte diese Sprache damals zu Sowjetzeiten?
Wir müssten eigentlich jetzt erstmal wissen, warum diese Schimpfwörter verboten oder verpönt waren zu Sowjetzeiten, wenn ich Sie richtig verstehe, Gassanow.
Ja, sie waren verpönt auch in den Vor-Sowjetzeiten. Ja, das war klar, das war tabuisierte Ebene. Aber zu Sowjetzeiten kam es dazu, dass im mündlichen Gebrauch war diese Sprache allgegenwärtig. Andererseits durfte man die nur in geschlossenen Räumen verwenden. Deswegen für eine bestimmte Zeit hat man in dieser Schimpfsprache seine Freiheit, seine sprachliche, verbale Freiheit gefunden. Und so ist in der Geschichte des 20. Jahrhunderts die Identifikation der Freiheit mit dem Schimpfwort im Russischen zusammengekommen. Es ist eine groteske Geschichte, Dies ist besonders interessant. Zu Kriterium der Wahrheit wurde ein Schimpfwort. Und zwar obszönes, grobes Schimpfwort. Das ist ein Ausdruck einer strukturellen Repression gegen Menschen in sich selbst. Das ist sozusagen eine Selbstzerfleischung einer Gesellschaft auf der verbalen Ebene. Quer durch die Gesellschaft ging diese Sprachebene. Und die hat gleichzeitig die Menschen befreit in den kleinen Kreisen.
So eine Art Ventil, oder?
Als Ventil. Aber die obszöne Sprache, Obszönität bleibt Obszönität.
Das war ein subversiver Sprachgebrauch, der gleichzeitig aber zu einer Einführung von immer mehr Gewalt auch in die Sprache geführt hat. Kann man das so sagen?
Das kann man sagen.
Ihre Befunde, Gazan Gusejnov, zu dieser Brutalisierung, auch zu dieser Gewalt, die auch von der herrschenden Klasse, wenn man es mal so sagen möchte, in Putins, Medvedevs Russland ausgeübt wird. Diese Befunde decken sich mit dem, was ich jüngst in einem Artikel von Juri Afanasyev gelesen habe, dem Historiker, ein Artikel, der in der Novaya Gazeta erschienen ist und der auch relativ rasch dann in den Westen gekommen ist. Und er sagt, dass Russland so eine Art Geisel Putins ist. Und er spricht aber auch davon, dass es gar keine aufgeklärten Positionen mehr gibt oder dass es die sehr schwer haben. Also das wäre ja für mich jetzt ein interessanter Punkt, Sie zu fragen. Ich lese Ihnen mal ein Zitat vor von Juri Afanasyev, der sagt, die vorherrschende Stimme, der soziale Standpunkt des aufgeklärten intellektuellen Russland, unsere denkende Klasse, vertritt vorbehaltlos die Position der jetzigen Regierung, Schriftsteller, Wissenschaftler, Theaterleute und Filmregisseure, Journalisten in den Print- und Rundfunkmedien, Universitätsprofessoren und die Hierarchie der russisch-orthodoxen Kirche erdulden die Regierung nicht nur schweigend und passiv, sie rechtfertigen und unterstützen sie. Wie sehen Sie eine solche Einschätzung? Das trifft sich ja mit Ihren Beobachtungen, Gazan Gusejnov, auf der sprachlichen Ebene.
Ja, ich würde sagen, einerseits hat Juri Afanasyev recht, die Duldung dieser Politik und dieser Gewalt ist schwer erträglich. Gleichzeitig ist doch Grad der Freiheit in Russland etwas höher als er meint. Man kann zumindest zum Beispiel das Land verlassen und zurückkommen und eine gewisse Freiheit gibt's, die mit der Sowjetzeit überhaupt nicht zu vergleichen ist. Wo er hundertprozentig recht hat, ist eben fehlende Bereitschaft, die jetzige Regierung irgendwie unter Druck zu setzen, zumindest unter moralischen Druck. Sehr viele Menschen akzeptieren Gewalt gegen die anderen, mit der Hoffnung, dass sie selber nie Opfer dieser Gewalt werden. Ja? Also die anderen, die Tschetschenen oder die Ukrainer oder die Georgier, sie werden das erleiden, was sie vielleicht verdienen, weil sie gegen uns sind. Bei uns wird aber alles in Ordnung. Wir sind geschützt. Russland verkauft Öl und Gas und von diesem Geld können wir auch leben, wenn man uns zu diesem Fütterhaus sozusagen auch näher kommen lässt. Das meint Afanasyev. Und diese Bereitschaft ist tatsächlich sehr abscheulich. Und ich schäme mich immer, wenn ich denke, in dem Moment, wo ich irgendein politisches Thema anspreche, guckt man so, also was willst du?
Wie ist das, Gazan Gusejnov? Sie sind an einer staatlichen Universität. Ja. Gibt es denn da Einflussnahmen? Diese Recherchen, die Sie machen, diese Forschungsergebnisse, die sind ja durchaus kritische Beiträge, soweit ich das jetzt beurteilen kann. Und die sind ja auch ein Stück weit unangenehm für die Machthaber.
Ja, aber niemand, das interessiert niemanden. Es gibt mehrere Studien, mehrere Forschungen, soziale Analyse des gesellschaftlichen Diskurses. Und zwar nicht nur in Moskau, in Jekaterinburg gibt es ein Zentrum oder im Fernen Osten studieren Dutzende und Dutzende Forscher, sprachliche, historische und so soziale, literarische Komponenten dieses Verfalls oder überhaupt die Realität.
Und niemand hört hin.
Niemand hört hin, weil nämlich der jetzige Staat meint, es ist völlig egal, was sie da alles sagen. Wichtig ist, wer die ganze Sache unter Kontrolle hat.
Also diese Oligarchen, diese Millionäre,
von denen man... Diese Millionäre, die Macht haben. Und es ist interessant, sie identifizieren sich mit der Funktion, die sie ausüben. Putin denkt gar nicht im Sinne, ich bin Mitarbeiter eines Unternehmens, wie er einmal sagte. Er ist an die Macht gekommen, er hat diese Macht und er will diese Fülle der Macht einfach nicht preisgeben. Das ist alles. Die Mehrheit der Bevölkerung meint, aha, es ist jetzt schwierige Zeit. In solchen Zeiten darf man keinen Wechsel da überhaupt dulden.
Das erklärt ja diese hohen Zustimmungen in der Bevölkerung. Ja.
Aber im Moment ist es auch so, dass man diese Zustimmung, man ist überhaupt nicht sicher, ob diese Zustimmung da ist. Das heißt, die objektive, bereinigten Daten gibt es nicht. Das ist was ganz Neues, weil mit so einer rohen Frechheit solche Sachen gesagt werden und publiziert werden. Fernsehen, wie gesagt, diese Mischung aus Unterhaltung und Propaganda. Zu Stalins Zeiten gab es sowas vielleicht. Aber ich würde sogar diesen Vergleich beiseite lassen, weil es ist ganz neu. Ich habe versucht, italienische Medien, so italienische Fernsehlandschaft mir anzugucken. Das ist sehr ähnlich.
Ja, ich wollte gerade sagen, man denkt sofort an Berlusconi hier in Europa.
Berlusconi und Putin sind in diesem Sinne wirklich wie Zwillinge. Und wer wen belehrt, weiß ich nicht. Ja, das ist so.
Jetzt haben Sie gesagt, einerseits gibt es dieses Desinteresse gegenüber den Ergebnissen der Forscher. Gazan Gusejnov, gleichzeitig hören wir jetzt, dass es doch massive Versuche gibt, in der Geschichtsschreibung Dinge zu verrücken und da seitens der Regierung Geschichtsbücher so umzuschreiben, dass die Vergangenheit möglichst nicht bewältigt und kritisch aufgearbeitet wird, sondern eigentlich eine restaurative Version auch der letzten 100 Jahre dargestellt wird. Da ist ja das Interesse an der Forschung dann doch da, also Verfälschung der Forschung eigentlich.
Ja, das ist die Verfälschung, das, was Sie Verfälschung nennen. Eigentlich ist es eine Kommission für die Förderung der Fälschung der Geschichte des 20. Jahrhunderts im Sinne einer eventuellen neuen Großstaatsideologie.
Die deswegen große Auswirkungen hat, weil sie ja in die Schulbücher hineinwirkt. Also das geht ja direkt in die Bildung und direkt über die Ausbildungsschiene und hat von daher eine sehr dramatische Auswirkung.
Ja, das wird eine dramatische Auswirkung haben, wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch nicht, weil Menschen, die dieses Gesetz vorbereitet haben und auch die Formulierung des Gesetzes, ist von Halbliteraten geschrieben. Von den Faulenzern, die in der Schule und an diesen Hochschulen sehr schlecht waren. Und sie können überhaupt nicht vernünftig formulieren. Dieses Gesetz überhaupt, die Gesetze der letzten Zeit, sind aus sprachlicher und logischer Sicht eine pure Katastrophe. Und deswegen wird es sehr schwierig, überhaupt diese Gesetze ins Leben zu berufen, weil da passiert nichts. Es ist in der ersten Formulierung des Gesetzes, ist es nicht klar, wogegen dieses Gesetz kämpft.
Wie verhält sich denn die Entwicklung der Literaturszene, Gazan Gusejnov, in diesem Ganzen? Denn man würde ja eigentlich erwarten, dass sich sprachliche Entwicklungen zuallererst auch in der Literatur reflektieren, um abzubilden, was da passiert in den letzten 20 Jahren mit der russischen Sprache.
Ja, da gibt's zwei interessante Entwicklungen. Die eine Entwicklung ist, man sagt, es wird so viel gesagt, so viel gedruckt, so viele verschiedene Sachen. Und man kann überhaupt nicht mehr glauben. Man kann kein Vertrauen haben. Wir glauben an nichts. Alles, was gesagt, gedruckt wurde, es ist zu viel. Wir müssen reduzieren und wir müssen nur das Richtige nehmen. Und das passiert so ein Klick und anstelle einer bunten Palette plötzlich kommt, wir müssen das Richtige nehmen, das, was unserer Heimat dient. Und alles, was unsere Heimat im schlechten Licht darstellt, ist eo ipso eine Lüge. Deswegen, es gibt eine Wahrheit, verordnete Wahrheit, hier muss Zensur rein, und es gibt eine Lüge.
Also das heißt, es gibt eine Art Rückkehr der Zensur?
Es ist eine Rückkehr zu dieser Ideologie, weil nämlich der Wunsch, tatsächlich eine gewisse Schwelle für jede Menge so Trash oder Rubbish zu stellen, die ist da. Aber anstatt sich selbst zu kontrollieren und in der Gemeinschaft der Historiker oder Literaturwissenschaftler ein höheres Niveau zu festigen, sagt man, wir brauchen eine neue Institution, die wird aufpassen, dass wir nichts Falsches machen. diese Bereitschaft, sich unterzuordnen, sich zu stellen. Ja, vielleicht haben wir falsch gedacht. Ja, wir müssen das tun, was sie sagen. Es ist eine erstaunliche, wirklich eine sehr erstaunliche Entwicklung. Das ist das eine. Und das andere, sehr viele Menschen haben das Gefühl, und diese Entwicklung der Verschwörungstheorien ist unheimlich breit in Russland. Viele haben Angst, aha, alles, was über uns, das Schlechte, was über uns gesagt wurde, es ist eine Verschwörung. Man beschmutzt unsere Sprache. Das ist CIA-Verschwörung. Man hat dort alle diese Lexika der Schimpfsprache vorbereitet. Alle diese Witze über uns hat man alle dort geschrieben und dann als so giftige Gabe dann unter uns verteilt. Und wir sind quasi Versuchskaninchen. Uns beleidigt man aus dem Ausland. Unser Land, die große Sowjetunion, hat man auseinandergenommen und jetzt versucht noch, dort, wo es schlimm ist oder schwierig ist, versucht in diese Wunden nochmal mit einem Messer da rein zu gehen und zerfleischt uns weiter. Diese Ideologie, das ist die offizielle Ideologie von Putin und Medvedev heutzutage.
Und wie wirkt sich das auf die Kultur zum Beispiel aus? Man hat eigentlich in der Perestroika-Phase im Westen zur Kenntnis genommen, was es da an Entwicklungen, an kritischen Entwicklungen gab. Man wusste in der Literatur, in der Kunst finden, im Untergrund, in diesen Küchengesprächen, von denen dann zum Beispiel ein Künstler wie Kabakov erzählt hat, da finden wichtige Diskussionen statt, da werden vielleicht auch neue Visionen für die Zukunft entwickelt. Man hat den Eindruck, das ist ein bisschen weggebrochen. Wo finden solche Diskussionen statt? Finden sie überhaupt in der Kulturszene statt?
Es ist nicht weggebrochen, es ist einfach nicht mehr im Fokus des Interesses der westlichen Medien. Das muss man sagen. Es gibt unheimlich interessante Lesezirkel, poetische Veranstaltungen. Es gibt wunderbare Künstler, Dichter. Die sind aber, und das muss man schon sagen, die sind politisch eher in der Apathie, politisch nicht präsent. Und sie sind Asylanten in der Welt des Wortes.
Also eine Art innere Emigration, würde man sagen.
Innere Emigration. Ja. Es ist ein, ich wollte diesen Begriff nicht verwenden, aber Sie haben das gesagt.
Es liegt irgendwie ein bisschen nahe, ja?
Da haben Sie völlig recht. Aber mich hat früher dieser Begriff irgendwie verletzt, weil es ist, in der Zeit meiner Jugend war das einfach zu sagen, wir und die da, wobei wir waren das eine, aber wir haben uns gesagt, wir sind geboren, ich bin kurz nach Stalins Tod geboren und ich kann über mich selbst sagen, okay, ich bin frei von den Ängsten meiner Eltern vielleicht. Vielleicht doch nicht. Wir waren alle ein bisschen unter dieser Angst, weil wenn du was sagst, dann gehst du vielleicht in Verbannung oder sitzt im Knast. Wozu das Ganze? Du kannst nichts ändern.
Und man sagt ja auch oft, dass diese sprachliche Sensibilität für die Literatur gut war, also auch dieses zwischen den Zeilen lesen können und selber auch mit der Sprache sehr achtsam umgehen, das wurde ja wie kultiviert.
Ein bisschen kultiviert eben, da haben Sie völlig recht. Und dann, aber dann kommt ein Zeitpunkt, in dem du sagst, ich will auch direkt sprechen können. Einfach direkt. Und diese direkte Sprache hat eine andere Seite. Sie muss ausgewogen, menschlich sein. Sie darf niemanden verletzen. Du darfst nicht jemanden beleidigen, einfach so, weil du das so denkst. Und es gibt bestimmte Grenzen und Regeln. Und im Moment steht alles wieder an dieser Stelle. Wie sollen wir uns verhalten, diese Machthabenden gegenüber? Wie müssen wir, wie können wir unseren Widerstand organisieren in Gänsefüßchen? Was bedeutet das? Und das Einzige, was bleibt, ist Bildung, ist diese Räume, die wir jetzt noch haben, bis zum letzten Quadratzentimeter zu besetzen, dort zu bleiben, weil die Menschen, die jetzt Revanchisten im Sinne der alten Sowjetunion, die haben der Bevölkerung dieses Landes nichts zu bieten. Es gibt kein positives Programm. Es gibt nur das Programm der Gewalt, der Befestigung der Grenzen. absolut illusionistische Vorstellungen von dem, wie man die alte Sowjetunion wiederherstellt. Das ist kein Programm.
Soweit der russische Kulturwissenschaftler und Professor Gazan Guseinov, Autor von Studien über die Veränderung der russischen Alltagssprache seit dem Zerfall der Sowjetunion, im Gespräch mit Barbara Basting.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.